Hallo und herzlich willkommen zum Let's Walk and Talk Podcast. Mein Name ist Marco, ich bin psychologischer Berater und Personal Coach und falls du auf der Suche nach neuen Inputs bist, beziehungsweise bereit bist, neue Perspektiven einzunehmen, dann bist du hier genau richtig. Und zwar geht es hier um das Thema Persönlichkeitsentwicklung mit allem, was dazugehört. Genug zu Intro, rein in die Folge und viel Spaß beim Zuhören. Eine neue Podcast-Folge steht an. Herzlich willkommen und ich hoffe, lieber Zuhörer, dass es dir gut geht und herzlichen Dank, dass du dir heute nochmal die Zeit genommen hast, in diesen Podcast reinzuhören. Heute ist es nochmal eine etwas besondere Podcast-Folge, denn ich habe heute einen Gast hier, die liebe Cornelia. Hallo Cornelia.
Hallo Marco.
Die Cornelia hat sich bereit erklärt, eine Podcast-Folge mit mir aufzunehmen. Wie es dazu kam, war auch eine ziemlich durch Zufall, würde ich mal behaupten. Denn ich habe auf unserer Plattform, warum nenne ich es ja unsere Plattform, Cornelia und ich, wir haben den gleichen Kurs besucht als psychologischer Berater bei der BTB. Und ich habe dann irgendwann mal auf dieser Plattform eine kleine Anzeige geschaltet, wo die Cornelia sich dann gemeldet hat und gesagt hat, ich könnte mir gut vorstellen, mit dir eine Podcast-Folge aufzunehmen. Und das Thema, ich möchte nicht spoilern, dazu sagt Cornelia noch etwas, ist ziemlich spannend, aber bevor wir tatsächlich uns mal über das Thema kümmern, liebe Cornelia, sag doch einfach mal, wer du bist und was du so machst.
Ja, hallo zusammen und hallo Marco, auch vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich finde, das ist sehr interessant. Ich heiße Cornelia Voss und bin schon über 50, aber wenn man jetzt gleich meine Geschichte hören wird, dann wird man denken, ich habe schon 150 Jahre gelebt und ich dachte, das wäre doch interessant, über Neuanfang zu sprechen. Ich lebe in Bonn und das ist auch der letzte Neuanfang gewesen in meinem Leben, also Umzug nach Bonn in Deutschland. Ja, und ich freue mich auf diesen Podcast jetzt, auf die Fragen, die Marco jetzt mir stellen wird und mal sehen, wie es so läuft.
Ich freue mich auch. Ich habe es ja schon im Vorfeld gesagt. Cornelia hat mir so ein bisschen die Geschichte so oberflächlich mal erzählt und ich freue mich sehr. Ich habe auch gerade eben gesagt, das fühlt sich an wie im Kino, weil ja, die Geschichte hat was, ist sehr, sehr besonders, aber ich möchte da jetzt noch nicht spoilern. Und ich bin tatsächlich auch gespannt, Thema Neuanfang. Ich meine, im Leben oder beziehungsweise das Leben stellt uns ständig vor neuen Herausforderungen. Mhm. Und da ist das Thema Neuanfang tatsächlich sehr, sehr wichtig. Ich meine, du hast ja schon gesagt, du hattest schon verschiedene Neuanfänge im Leben. Was ist denn für dich, was ist denn deiner Meinung nach ein Neuanfang?
Ja, Neuanfang ist immer, wenn man etwas beendet und wieder was Neues in Angriff nimmt. Ne? Das kann dann auf der physischen Ebene sein oder auch auf der emotionalen Ebene. Ne? So, dass man mit einer Situation lebt und die dann sich ändert oder man sie ändern muss. Also das ist, man hat etwas, bis jetzt hat man so gelebt auf eine Art und man möchte eine andere Richtung einschlagen, das ist dann ein Neuanfang.
Würdest du sagen, also man möchte heißt dann, also man ist bewusst, dass man etwas ändern möchte, das heißt man macht das, ich würde sagen in dem Moment vielleicht auch freiwillig, aber es gibt auch vielleicht einen Neuanfang, der aus der Not kommt.
Ja, genau, das gibt es ja. Also einmal ist es eine eigene Entscheidung, wo man was Neues anfangen möchte. Oder man kann ja auch dazu gedrängt worden sein. Das sind dann externe Faktoren, die einen zu einem Neuanfang drängen oder man muss es eigentlich tun. Ne? Man muss da durch. Ja, deswegen, es gibt diese zwei Arten. Also, dass man nicht immer freiwillig was neu anfangen muss.
Ja, und da ist natürlich dann die Frage, wie geht man denn damit um? Denn
Ja.
Not ist ja, oder beziehungsweise freiwillig ist eine Sache, weil man ist sich bewusst, dass man etwas ändern muss oder möchte. Und aus der Not wird man ja, man muss unbedingt. Deswegen, was ist denn deiner Meinung nach wichtig in dem Moment, wenn man erkennt, okay, ich will das Ganze jetzt nicht nur auf die Notsituation beschränken, sondern allgemein, wie geht man denn in dem Moment damit um, wenn man weiß, okay, es steht ein Neuanfang bevor. Das ist ja im ersten Moment vielleicht auch ein bisschen, ich nenne es jetzt mal abschreckend vielleicht.
Ja, also wenn es jetzt um fremde Faktoren sind, zum Beispiel, die man nicht selbst herbeigerufen hat, wie im Trauerfall, ne? Oder wenn man irgendwie gescheitert ist mit irgendeinem Geschäft oder so, das ist ja dann auch nicht gewollt. Oder bei Krankheit zum Beispiel, da muss man sich auch neu orientieren, vielleicht muss man ganz neue Lebensweise irgendwie anfangen. Oder bei Jobverlust kann man ja auch noch sehen, was man da hat. Also man muss dann verschiedene Sachen in Angriff nehmen. Also verschiedene Situationen fordern auch verschiedene Angriffs- oder Tätigkeiten, die man umsetzen muss. Na, so das ist am besten ist, wenn man einmal ein positives Mindset hat und man weiß, was man in den Händen hat. Also das jetzt im externen Umständen, ne? Also zum Beispiel gibt es ja auch in den Firmen, das haben wir jetzt in den, also ich habe ja das Privileg gehabt, verschiedene neue Technologien in meinem Berufsleben auszuprobieren, von Telex-Geräte bis zu ja, Internet und Webseite und Computer, ne? Also das ging dann zur manuellen Schreibmaschine, dann zur elektronischen Schreibmaschine und so weiter. Ja, da gab es dann Menschen, die sollten dann irgendwie neue Systeme lernen. Ja, also jetzt kommt die Firma, sagt, ja, wir müssen jetzt hier anstatt die Buchhaltung immer so per Hand zu schreiben, ne, dann jetzt gibt es elektronisch, jetzt musst du deine Daten hier reintippen. Und da ist es doch schon zu einigen Hindernissen gekommen, weil Menschen gesagt haben, ich habe das 30 Jahre so gemacht und das war schon schwierig. Ne? Und da muss man schon flexibel sein und offen sein für neue Sachen. Ne?
Ja, das jetzt, wo du es gerade ansprichst, wird es mir auch bewusst. Ich bin nämlich in der Telekommunikationsbranche unterwegs. Das heißt, ich kümmere mich um die Software, die am Ende des Tages Menschen erlaubt, quasi in Kommunikation zu treten. Und auch dort, ich meine, wir telefonieren auf eine ganz andere Art und Weise, oder wir kommunizieren heutzutage in eine ganz andere Art und Weise, wie wir es zum Beispiel auch schon vor 10 Jahren gemacht haben. Und das, was du sagst, dass man dann plötzlich, ich habe das schon 30 Jahre so gemacht, warum soll ich das jetzt anders machen? Das ist tatsächlich auch ein Neuanfang. Ich meine, mir geht es da genauso, wenn ich plötzlich eine neue Technologie, wie du gesagt hast, vor mir habe, dann überlegt man sich zweimal, wie gehe ich jetzt an das Ganze ran. Aber das ist natürlich ein gutes Beispiel, was du gerade erwähnt hast. Das war mir gar nicht so bewusst, dass es tatsächlich auch ein Neuanfang ist. Aber
Ja, das
klar.
ist es. Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja nicht gewollt. Das ist eigentlich
Genau.
so, ne? Von jemandem bestimmt worden, so jetzt muss man in diese Richtung gehen.
Genau.
Und da, das ist so ein, ja, wie sagt man, so ein externer Faktor.
Gut, also externe Faktoren, ich meine, das ist ja noch im Rahmen, die neuesten Technologien auszuprobieren, das ist ja wie gesagt noch im Rahmen, aber es gibt natürlich auch noch andere Faktoren. Hast du da irgendetwas parat, vielleicht auch aus deiner Erfahrung heraus?
Ja, aus meiner Erfahrung, also mein Leben bis zu einem gewissen Alter musste ich auch von extern, das wurde immer bestimmt, ne, für irgendwie welche Neuanfängen. bis ich dann irgendwann mal auch selbst Entscheidungen treffen durfte, wenn ich was Neues anfangen wollte. Ne? Aber sonst, wenn es jetzt, wenn so ein externer Faktor ist, der sehr so auch dramatisch war bei uns in der Familie, war ja dann der Unfall von meines Vaters, der ist mit 49 ums Leben gekommen. Und das ist ja dann so eine, ja, das ist auch eine ganze neue Konstellation dann, wenn der, ja, der zentrale Mensch in der Familie dann plötzlich weg ist. Ne? Da muss man auch wieder sich neu orientieren.
Ja, verstehe ich. Sowas kann man natürlich nicht beeinflussen. Da ist es halt, da muss man es halt so annehmen. Leider. Jetzt hast du schon mal etwas zu deiner Geschichte erzählt. Lass uns doch ein bisschen zurückgehen und erzähl doch einfach mal etwas von deinem Leben. Also, wie das Ganze gestartet ist, ab wann hattest du denn deinen ersten Neuanfang so gesehen? Du hattest ja ein paar, so nenne ich es jetzt mal. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt, was du zu erzählen hast.
Ja, ich habe irgendwann mal in meiner Persönlichkeitsentwicklung oder wie sagt man, nachgeschaut, ja, wie oft habe ich denn in meinem Leben neu angefangen? Und das war schon ziemlich viel. Also ich bin so auf 13 Mal gekommen, ne? So 13 Mal von null eigentlich. Man hat ja kleine immer neue Anfänge. Das ist ja so in der Firma, was wir jetzt schon immer so erwähnt haben, ne? Aber so große Neuanfänge, wo man dann richtig krass ja, mit verschiedenen Sachen konfrontiert wird. Ich bin ja, meine Eltern waren ja Deutsche für ein Sozialprojekt von Schweden, von einer schwedischen Organisation in Brasilien unterwegs. Das waren so in den 60er Jahren. Da sind wir dann im Urwald gewesen, ohne Strom, Wasser, ja, und ja, Toilette war auch nicht. Das waren so Häuschen, ne? Das war unter den Deutschen, die damals ausgewandert waren nach Brasilien nach dem Krieg. Die haben dann da, sind da untergekommen worden und haben ein Stück Land bekommen und haben da so einfach gelebt. Die haben kein Geld gehabt, das war richtig im Urwald. Und da ist dann mein Vater und meine Mutter hin zum Sozialprojekt. Die haben dann da Strom nachher gelegt und Wasser. So bin ich dann aufgewachsen, erstmal bis zum 6. Lebensjahr, weil das war ja die Periode, wo diese Organisation dann in jemand rausgeschickt hat. Ne? So heute gibt es ja so Entwicklungshelfer, die gehen alle so zwei Jahre. Ne? Und damals waren es 6 Jahre. Und ja, als ich dann 6 Jahre alt war, dann hieß es zurück nach Schweden. Also mein Spielplatz damals war der, ja, das war der, waren die Schafe und waren irgendwie die Natur. Also wir waren sehr, ja, sehr fantasievoll. Und dann sind wir mit dem Schiff, mit dem Frachtschiff nach Schweden gefahren und dann kamen wir dort an. Da musste ich zur Schule und der erste Kulturschock war ja natürlich, ich konnte die Sprache nicht. Da bin dann eingeschult, erste Mal einen Fernseher gesehen, das erste Mal ein Telefon gesehen und das war schon, ja, so der erste Neuanfang. Aber wenn man mit der Familie geht und wenn man als Kind ist, dann merkt man das nicht so. Das ist dann nicht so krass. Ne? So, man macht das einfach mit. Ja, nach 2 Jahren Schweden ging es dann wieder zurück nach Brasilien zum nächsten Projekt von meinem Vater. Da hatte da mit Kinderheimen zu tun. Und da war ich 8 Jahre alt. Das ging dann in eine Millionenstadt in Brasilien. Brasilien ist ja bekannt für für ein Kontrastland, ne? So die Kolonie, der Urwald und dann gibt es ja die Millionenstadt, das ist dann schon ein bisschen moderner. Ja, da musste ich dann die portugiesische Sprache lernen, da musste ich wieder neu eingeschult werden und ja, dann versuchen, da mitzukommen. Freunde als Kind, das ging dann immer noch, ne? So, das war dann Ja, das war eigentlich so herausfordernd, was die Schule anging. Aber sonst ging das eigentlich ganz gut. Wir haben schnell Freunde gefunden und die Brasilianer sind auch sehr offen, sehr herzlich. Also da hatten wir keine Probleme. Ne? Probleme hatten wir dann nachher, als ich dann 12 war und dann wieder zurück nach Schweden musste. Weil da ging das dann schon, weil die Schweden sind ja eigentlich sehr, sehr höflich so, aber Freunde zu gewinnen ist schwierig, ne? So, da musste ich dann schon wieder eine Flexibilität entwickeln, wie ich da rankomme, wie ich dann meinen Freundeskreis da wieder neu aufbaue, die Schule dann wieder rein und dann nochmal Sprachen lernen, Englisch, Französisch. Also ich hatte ja schon ein paar Sprachen und es war ziemlich anstrengend. Dann, als ich dann 15 war, hieß es wieder zurück nach Brasilien. Und dann kann man, weiß man ja, also wenn man jugendlich ist, dann möchte man so gerne hat man dieses Gruppengefühl, ne? Also man möchte gerne in der Gruppe bleiben. Und das war dann schon schwierig. Das war so das erste Mal, wo ich gespürt habe, das ist jetzt nicht mehr irgendwie ein Neuanfang, den ich gewollt habe, sondern das ist einer, der mir aufgestülpt wurde, sondern wieder zurück dann nach Brasilien, wieder in die Millionenstadt Porto Alegre. Und man muss sagen, heute ist alles sehr international. Das sind Internet, man kann vieles so von den Medien sehen, aber damals war das nicht. Das war eine Weltfremde. Das waren 12.000 Kilometer entfernt und das war schon sehr krass, dann der Unterschied wieder zurück nach Brasilien. Und gerade so als Teenager, das war ziemlich hart. Na, da habe ich dann meine Ausbildung als Dolmetscherin und Übersetzerin gemacht, widerwillig, aber habe sie gemacht. Und dann endlich mit 22 habe ich dann selbst entschieden, so hier bleibe ich jetzt nicht mehr. Ich gehe jetzt nach Deutschland und möchte mich in der deutschen Sprache verbessern, denn mein Deutsch hatte richtig gelitten durch das ganze Hin und Her. Und ja, das war dann so meine eigene Entscheidung, ne? So, ich habe dann für einen Neuanfang mich selbst entschieden. Und das war dann Deutschland. Habe ich dann hier geheiratet und drei Kinder bekommen, habe dann in verschiedenen internationalen Konzernen gearbeitet, zwei oder drei. Und dazwischen waren das auch wieder kleine Neuanfänge, weil eine Firma, die ist dann Konkurs gegangen und dann, das ist ja auch wieder so ein Faktor, ne, wo man dann wieder einen neuen Job suchen muss. Ja, dann habe ich entschieden, ich habe die Entwicklung meiner Kinder gesehen, ne? So wie sie hier so, ihnen fehlten diese Skills, die ich hatte, ne? So diese Flexibilität, diese Weitsicht, die man so entwickelt, wenn man immer hin und her zieht. Dann dachte ich, ja, vielleicht wäre es eine gute Idee, sie mal auch eine andere Kultur wieder vorzustellen, also wieder nach Brasilien mit den Kindern und das haben wir dann auch gemacht. Ne? Haus verkauft, Container gepackt, rüber nach Brasilien. Das war aber im Jahr 94 und da gab es noch nicht, Internet war noch nicht so entwickelt. Und da war das so, dass wir dann während dieser Phase des Hausverkaufs und diesen ganzen Umzug packen und planen, hat sich in Brasilien die Währung geändert. Und das haben wir gar nicht mitgekriegt.
Oh Gott.
Das heißt, wir kamen da an und ja, unser Kapital war nur ein Viertel wert. Und ja, und da hat man eben nicht die soziale Absicherung wie hier in Deutschland, sondern da muss man schon Künstler sein, um zu sehen, wie man da zurechtkommt. Aber naja, gut, da muss man dann auch durch. Und da haben wir dann statt ein großes Haus, haben wir dann ein kleines Strandhaus gekauft, dann auf eine Insel mit 44 Stränden und haben versucht, da anstatt ein ja, ein modernes Auto, hat man sich dann so ein einfaches Auto geholt und versucht dann so zurechtzukommen. Für die Kinder war es sehr interessant, ne? Sie haben ja gar nicht von den ganzen Schwierigkeiten mitbekommen, aber es hat was gebracht, ne? Also die haben da wirklich neue Kultur, also auch für die Art, wie die Menschen da miteinander umgehen, das haben die gelernt. Also der Preis, der hat sich gelohnt, ne? Und ja, und danach war das ja so, dass wir dann doch auf der Insel nicht mehr leben konnten. Wir haben dann Jobs gesucht. Also wir haben internationale Konzerne haben wir gearbeitet und sind dann noch mal zweimal umgezogen innerhalb von Brasilien. Einmal in der Höhe von Rio de Janeiro, das ist eine Juiz de Fora, und dann nachher nach Curitiba. Curitiba ist eine Kulturstadt und das war sehr interessant, dort zu leben. Es war auch krass, Mittelbrasilien hinzuziehen, auch wieder eine andere Mentalität. Da kann man sagen, also da ist es mit der Pünktlichkeit nicht so, ne? Das sagen sie, die liefern ein Herd am Montag und dann wartet man, dann kommen sie am Donnerstag und da muss man dann auch, ja, da nützt es nichts, sich zu stressen. Da muss man doch
Gelassen bleiben.
sehen, gelassen zu bleiben. Ne? Das, ja, und dann später, dann kamen noch einige eigene Neuanfänge, wo ich dann entschieden habe, also gab eine Scheidung bei mir im Leben und dann eine Vorstufe von Krebs. Da habe ich dann fing ich an, mit Psychologien mich zu befassen und auch mit inneren Heilungsthemen, die mir dann auch da geholfen haben in dieser Phase. Danach habe ich dann entschieden, nach Deutschland zurückzukommen und hier zu bleiben, weil das war für mich dann irgendwie doch so ein Stück Heimat auch, weil meine Mutter hier lebte in Deutschland und mein Bruder. Kinder habe ich dann da gelassen, die waren ja auch schon in der Welt unterwegs, also haben Studien gehabt und waren schon ziemlich selbstständig. Ich bin dann 2009 nach Deutschland gezogen und habe hier dann als Geschäftsleitungsassistentin gearbeitet in verschiedenen Konzernen, auch Telekommunikation, ne,
Okay,
eins, ja.
spannend.
Und danach in ein Zulieferant von Automobilindustrie. Und nebenbei habe ich mich dann als psychologische Beraterin ausbilden lassen und habe auch seit 2009 als Seelsorgerin in einer christlichen Gemeinschaft war ich dann tätig und habe dann, ja, 2023 habe ich mich dann selbstständig gemacht als psychologische Beraterin und Life Coach. Das war so ein Traum von mir, weil ich gedacht habe, okay, ich habe so viel schon erlebt in meinem Leben, so viele Neuanfänge gemacht. Und das ist jetzt ein Beruf, den ich so bis 90 machen kann und möchte, weil ich denke, dass ich doch viel dazu weiterzugeben habe für Menschen, die jetzt gerade in dieser Globalisierung leben und so viel in Umbruch ist, ne? Deswegen war das so mein Traum und ja, heute bin ich dann hier jetzt, ne? Dass ich meine Passion lebe.
Und ich danke dir, dass du auch heute im wahrsten Sinne des Wortes und jetzt gerade hier bist und das alles geteilt hast. Während du erzählt hast, habe ich mir das natürlich alles bildlich vorgestellt und mir ist dann eingefallen, also in gewissen Situationen habe ich mich irgendwo wiedererkannt, wie du sagst, bis zu einem gewissen Punkt dieses Hin- und Herreisen. Ich meine, ich hatte persönlich das auch, nicht so häufig wie du, aber genau das, was du sagst, mit 15 ging es dann wieder zurück und das war so das erste Mal, als du gemerkt hast, eigentlich möchte ich das gar nicht. Und da habe ich irgendwie mitgefühlt, weil ich kenne dieses Gefühl. Und das genau das, was du gesagt hast, dieses Bedürfnis, ein Teil einer Gruppe zu sein, sage ich jetzt mal, was man so als Teenager hat, wenn du wenn du in der Clique bist und du fühlst dich da wohl und du weißt, das sind deine Freunde und du wirst da jetzt rausgezogen und wirst plötzlich wieder ins kalte Wasser geschmissen. Das ist, ja, also auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr spannende Geschichte. Ich meine, es hatte natürlich auch Vor- und Nachteile, aber wenn ich mir das Ganze jetzt überlege, auch der erste Sprung, den du da gemacht hast, von Brasilien nach Schweden, als du gesagt hast, da gab es kein, also das ist das erste Mal, dass ich ein Telefon gesehen habe oder einen Fernseher, das war für mich so heute gar nicht mehr vorstellbar. Aber
Ja, das ist.
tatsächlich, dass damals, wenn man aus einer Kultur kommt, die das einfach nicht hatte, aus Grund XY. Und
Ja.
dann geht man plötzlich in ein modernes Land. Ich meine, heutzutage gibt es bestimmt auch irgendwo Länder, die vielleicht arm sind und dadurch diesen ganzen Komfort nicht haben. Aber das ist irgendwie so weit weg.
Ja. Das war ja das, ne? So, wenn du jetzt, meine Eltern sind dann mit dem Schiff auch rübergefahren. Früher gab es ja, Flugzeuge gab es ja auch, aber es war irre teuer. Und die haben dann einfach einen Brief geschrieben an ihre Eltern hier in Deutschland, dass sie gut angekommen sind. Und der Brief, der war 2 Monate unterwegs. Heute hat man eine WhatsApp, heute hat man, ne, also plötzlich, ah, wo bist du? Einmal nicht angerufen, ja, ich habe mir Sorgen gemacht, ja, aber da waren das, ja, da war die Na erstmal 6 Wochen mit dem Schiff unterwegs und dann 2 Monate der Brief zurück, also das war 4 Monate. Und ja, das ist schon krass gewesen und dann sieht man, wie die Entwicklung jetzt heute ist.
Daher bin ich sehr, sehr gespannt, wie sich das in den nächsten 20 Jahren entwickeln wird. Wie gesagt, das könnte man sich heute überhaupt gar nicht vorstellen. 6 Wochen mit einem Schiff unterwegs, dann schickst du, also das,
Ja, und dann kommt man da an und ja, findet da nur ein Haus, ne, vor und ja, da bin ich dann geboren und das, also ich bewundere die Menschen, die das machen. Wir haben auch Freunde, die das auch in Neuguinea gemacht haben und die einfach mit dem Hubschrauber da irgendwo im Urwald gelandet sind und dort gelebt haben. Aber man hat dann eine Bereicherung, man hat da Erfahrungen, die sehr besonders sind. Ne? Also ich muss sagen, also es war keine schlechte Zeit. Es war für mich, wenn ich zurückschaue, es war eine schöne Zeit. Ich trauere schon sogar für die Kinder heutzutage, die das nicht haben, dass sie nicht irgendwo einfach so rauslaufen können und die Natur genießen können und müssen irgendwo in einer Wohnung sitzen. Und unser Spielplatz, also da war auch war ein Friedhof in der Nähe, da haben wir gespielt. Da gab es Engelchen und Steinchen und so. Und das hat uns nichts ausgemacht. Wir brauchten gar keine teuren Spielsachen. Ne? So, das ist.
Konsole und was es heutzutage alles gibt.
Ja, das braucht man nicht. Ne? So. Aber dieses ganze Hin und Her, so jetzt wie in unserem Leben, ne, Menschen, die immer hin und her ziehen, man hat da so eine Art Entwurzelung auch. Ne? Es ist ein Negativ, ja, so ist Defizit. Ich muss auch sagen, ich habe ein Bildungsdefizit. Jedes Mal, wo der Zweite Weltkrieg in der Geschichte in der Schule durchgenommen worden ist, bin ich umgezogen. Also ich habe dann, aber dafür habe ich andere Sachen gelernt und die auch sehr bereichern. Und da muss man ja schon dann wissen, also wenn man jetzt neu anfangen will, welche Plus habe ich und nicht auf die Minus schauen. Ne? Das ist ja da, wenn jetzt so ein externer Faktor ist, zum Beispiel ein Jobverlust ist oder man gescheitert ist, dann muss man sich fragen, was habe ich in meinen Händen? Was kann ich? Und da muss man schon seinen eigenen Wert kennen und seine Identität haben. Ne? Weil durch dieses ganze Hin und Her, da entwickelt sich ja eine Identität. Man muss gewissermaßen sich anpassen, aber man muss nicht sich so doll anpassen, dass man nachher gar nicht mehr, nicht mehr weiß, wer man ist.
Ja. Da hast du vollkommen recht. Ich überlege gerade tatsächlich, ich meine, Schweden und Brasilien stelle ich mir schon heute ein bisschen anders vor, also die unterschiedlich vor, sage ich jetzt mal, allein von der Kultur her, ohne irgendwann mal in Brasilien und in Schweden gelebt zu haben. Das ist einfach jetzt so meine Wahrnehmung. Deswegen kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass du dich sehr anpassen musstest, sage ich jetzt mal. Aber wie du sagst, wenn man sich treu bleibt, ich meine, anpassen, es gibt überall Regeln oder auch das Soziale, das Umfeld, da muss man sich ja auch anpassen, wenn man ein Stück weit Teil davon sein möchte. Und aber so wie du das mir jetzt rübergebracht hast, bist du dir immer treu geblieben.
Und wenn man so schaut, also wie entwickelt sich die Identität, ne, eines Kindes? Meistens ist es ja durch durch Vorbilder, ne, und durch Geborgenheit. Mhm. Früher war das ja so, dass haben Menschen ja immer in Großfamilien gelebt und da waren immer genügend Vorbilder da. Heute gibt es das seltener. Ne? So, ja. Die Familien leben weit auseinander und deswegen kann man viele Vorbilder in den Familien nicht so finden. Mhm. Und wenn man jetzt bei mir schaut, waren ja auch meine Großeltern, die habe ich ja nie in der Nähe gehabt. Lebten ja in Deutschland und wir waren immer ständig zwischen Brasilien und Schweden unterwegs. Also die konnten mir gar nichts als Vorbilder zeigen. So, und dann muss man überlegen, also was war denn das, wo ich mich gefestigt habe? Das war die Gemeinschaft in der Familie oder Freunde oder... Also man muss schon irgendwie sich dann eine Geborgenheit haben, so wo sich eine Identität entwickeln kann, auch trotz dem ganzen Hin und Her. Ne? Mhm.
Ich meine, wenn man schon so ein geschütztes Umfeld, so nenne ich es jetzt mal vorsichtig, hat, dann ist, denke ich, egal, wie oft man, also ganz egal nicht, aber man hat dieses Umfeld, wo man dann weiß, okay, ich bin nicht alleine. Ich hab meine Familie da, deswegen denke ich, dass es ein Stück weit leichter ist.
Ja, genau. Sehr, sehr viel leichter. Wenn eine Familie sich gut versteht und wenn man sich da geborgen fühlt, auch wenn man jetzt nicht eine leibliche Familie hat, aber man kann ja eine Familie dann bilden. Ne? Also man kann ja so eine Art, ne, eine Gemeinschaft bilden, wo man sich dann... So wie ein Netz, wo man dann runterfallen kann und da wird man aufgefangen. Mhm. Und das braucht man ja dann, wenn man zum Beispiel, wenn eine Krankheit, ne, irgendwie eine Krankheit passiert und dann braucht man schon jemanden, also Menschen, die einem Hoffnung bringen, geben oder die sie einen unterstützen. Das ist schon sehr wichtig, ne?
Ja, der Vergleich mit dem Netz fand ich sehr, sehr schön. Und mit dem Auffang. Sehr schön.
Ja.
Mal eine andere Frage. Mhm. Ich meine, bis zu einem gewissen Punkt hast du ja nicht entscheiden können, ob du jetzt einen Neuanfang hast oder auch nicht. Wie ging es dir denn dabei, als du dann angefangen hast, bewusst Entscheidungen zu treffen und zu sagen, okay, zum Beispiel, als du hier in Deutschland gelebt hast, hast dann das Ganze verkauft. Und wolltest dann wieder nach Brasilien. Ich meine, da hattest du ja schon die Familie, deine Familie.
Ja, genau.
Du wusstest in dem Moment, welche Tür sich da schließt, wusstest aber nicht, was sich hinter der neuen Tür verbirgt. Welche Gefühle hast du da? Oder was hast du damals gespürt, als du Deutschland verlassen hast? und ins Unbekannte, sage ich jetzt mal, gegangen bist.
Ja, ich bin ja wieder als Ausländerin, obwohl ich in Brasilien geboren bin, dann bin ich ja wieder als Ausländerin zurückgekommen, weil es gab ja dann natürlich die Kommunikation war ja nicht so wie heutzutage, wo man alles im Internet verfolgen kann. Es war schon eine Art Neugier, ne, so Neugier, aber es war auch ein Bedürfnis da für meine Kinder, dass sie was anderes sehen. Für mich hat damals hier, jetzt ist es nicht mehr so, es hat sich auch in Deutschland anders entwickelt, aber damals, wir lebten in Hamburg und für mich hat das, mir hat es gestört, diese Selbstverständlichkeit hier, ne, die den Kindern vermittelt worden ist, dass es selbstverständlich ist, dass man alles hat. Und das hat mich, da habe ich gefühlt für meine Kinder, dass die dann nicht so viel Wert legen auf andere Sachen. Also es ging um Werte auch, ne? Und der Auslöser war dann in der Schule bei einem von meinen Kindern ein Schulausflug mit dem Fahrrad. Und da wurde einfach bestimmt, also da werden jetzt ein Fahrradausflug gemacht und alle sollen ihre Fahrräder mitbringen. Ich aus meiner, ne, Situation von früher habe gedacht, wie kann eine Lehrerin einfach so ansagen, dass jetzt hier ein Fahrradausflug gemacht wird und fragt nicht, ob alle ein Fahrrad haben. Ist eigentlich so ein kleiner Punkt gewesen, aber das hat mich gestört. Da habe ich gedacht, man geht davon aus, also, dass alle Kinder einen gewissen Standard haben. Und so sollen meine Kinder weiter aufwachsen. Da habe ich gedacht, nein, die müssen wir erst mal sehen, dass es noch anders geht im Leben. Und sehen, dass es Menschen gibt, die auch dankbar sind für irgendeinen Teller von Essen. Und das hat auch gut gewirkt. Also, die sind von der Null-Bock-Phase, die sie dann hier hatten, sind alle, haben ein Studium abgeschlossen und stehen gut im Leben. Ne? Aber das war ja dann, was mich so mich motiviert hat, dieses Bedürfnis, ein Bedürfnis, die Neugierde und hatte natürlich auch Zweifel. Ne? Ich hatte Angst. Aber wenn man selbst entscheidet, dann gewinnt die Neugierde schon fast die Angst, ne? Also dieses Bedürfnis. Dann drängt das drängt dann die Angst dann zurück irgendwie. Weil dann denkt man, okay, wenn man schon gewisse Sachen gemacht hat im Leben, dann entwickelt man auch eine gewisse Resilienz, weil wir speichern ja alles in unserem Unterbewusstsein. Es gibt jetzt also heute keine Situation mehr, wo ich sagen kann, also okay, ich habe keine Angst, irgendwie Existenzgründe oder so, weil das kenne ich jetzt alle schon. Mein Unterbewusstsein hat das irgendwo mal schon erlebt. Und da brauche ich gar, man hat Angst. Angst würde ich nicht sagen, so ein bisschen Unsicherheit, ne? Angst nicht. Angst ist irgendwie, denke ich, mehr Stärke. Aber so eine Unsicherheit. Aber wenn man dann einfach losgeht und dann tut, das macht, was man machen muss, dann entwickelt sich da schon ein Weg.
Das, was du gerade erwähnt hast, man wird resilienter, also das wäre tatsächlich auch eine Frage gewesen, die ich dir jetzt gestellt hätte, denn man erlebt ja so vieles im Leben und die Kunst ist dann nicht, also quasi, wie wir auf solche Lebenssituationen reagieren. Und da jetzt sich ob es jetzt eine Kleinigkeit ist oder ein Schicksalsschlag, sage ich jetzt mal, oder was auch immer, dort solide zu bleiben im Sinne von, ich weiß, ich kann nichts dagegen tun, beziehungsweise ich nehme es so an, wie es ist und bleibe aber trotzdem, sage ich jetzt mal, in meiner Mitte. Also ich bleibe als Persönlichkeit oder, so wie du gesagt hast, diese Identität zu bewahren. Ich bin ich in dem Sinne und lasse mich jetzt von keinem äußeren Faktor, sage ich jetzt mal, beeinflussen. Das ist da. Glaube ich dir, dass es dadurch, dass du halt so viel durchgemacht hast, so viele Ereignisse über dich ergehen lassen hast, denke oder wäre wäre das halt eine Frage gewesen, die ich dir gerne gestellt hätte, aber du hast sie ja schon beantwortet.
Ja,
Deswegen.
resilient ist ja, ne, das ist ja deswegen, also wenn ich jetzt zum Beispiel auch wenn ich in der Firma schaue, in eine Firma, es gibt dann die jungen Leute, die dann gerade so aus dem Studium kommen, ne, da passiert da irgendwas, wie sie nicht wissen, sie wissen nicht, wie sie mit dieser Situation umgehen sollen und werden dann gestresst und oder werden entmutigt oder verzweifelt. Ja, das ist eine gute Situation, weil dann lernt man erstmal, wie man da durchkommt. Ne? Man darf denen das eigentlich gar nicht nehmen. Und so bei mir war das ja dann immer schon, also bei meinen ganzen internationalen Konzernen, also da hat mich nichts mehr aus der Ruhe gebracht zum Schluss.
Glaube ich dir. Kann ich dir gut glauben.
Ja, so, dass er jetzt, oh, schnell, jetzt muss hier ein Termin und so. Ich so, schnell, nein, Termin, ja, machen wir. Ich hatte als ich dann zurückkam in 2009 nach Deutschland, habe ich ja bei der Telekommunikation gearbeitet und das war, dann kam mein Chef dann so nach 2, 3 Monaten, glaube ich, zu mir, sagt er, Cornelia, bist du schüchtern? Ich sage, wie? Ich schüchtern? Ich so, nein. Ja, weil du bist ja so ruhig und so, du bist dann so gelassen und du haust nicht hier mit den Ellenbogen und gehst nicht so durch. Ich habe gesagt, nein. Aber ich sage, nein, ich habe da gelernt, im Leben so mit dem Ellbogen brauche ich gar nicht. Ne? So, das ist. Man kann es auch für eine charmante Art, kann man dann auch irgendwie zum Ziel kommen.
Ja, vielleicht in dem Moment auch eine Art Souveränität. Ich
Ja.
meine, die Situation oder das Umfeld so zu meistern.
Ja, es hängt von der Position auch ab. Also wenn man jetzt in einer Position ist, wo man Ruhe ausstrahlen muss, ne? Also ich war ja immer bei der Geschäftsleitung, ich war immer auf C-Level und da kann man, da muss man immer, ja, Kontrolle, also man, dass man alles im Griff hat, muss man immer so zeigen, auch obwohl man das manchmal innerlich nicht so spürt, ne? Ja, da werden so Geschäftsentscheidungen getroffen und dann fragen alle, na ja, was ist denn nun und wie, na, und dann, ja, muss man so, na, noch schön Ruhe verteilen, na, noch schön.
Schön Ruhe verteilen gefällt mir.
Ja, schön, na, und ja, ist alles unter Kontrolle, ist nichts, na, also ich habe nachher auch irgendwann mal, ja, aber bist du denn sicher? Ich sag, nein, sicher bin ich nicht, ne? Aber und wenn was passiert, dann findet man auch immer wieder einen Weg. Und das habe ich in Südamerika gelernt, ne? Also es gibt immer einen Ausweg. Es gibt immer ein Jeitinho, sagen. Es gibt immer eine kleine Art, das irgendwie was zu lösen, ne? Und das war so dann auch der Unterschied dann hier zu Deutschland, wenn es Nein hieß, ne? Nein, dann war es auch ein Nein. Und dann versucht man, ja, gibt es denn doch? Nein, es geht nicht.
Ja, da bin ich immer. Also, was in Deutschland läuft, vieles anders.
Ja, und ich finde, das ist okay. Ich finde das schön, ne? Also, diese Unterschiede. Das genieße ich. Also, wenn man mich auch fragt, wo fühlst du dich zu Hause? Ja, ich sage, ja, nirgendwo und überall, ne?
Ja,
Na?
nee, aber das ist vor allem, dass du das genießt. Ich meine, das muss man wertschätzen, beziehungsweise ich finde das eine tolle Gabe, dass man auch solche Situationen genießen kann. Denn ich kenne auch viele, die sich gerade mit diese kulturellen Unterschiede allgemein, wie du gesagt hast, ja, in Schweden sind die auf sie, aber die, oder beziehungsweise sehr höflich, aber Freunde zu haben und so weiter, dass man das auch nicht verurteilt. In dem Moment finde ich auch wichtig, denn es geht letzten Endes auch um Respekt. Ich meine, wenn
Ja,
jemand
genau.
für sich entscheidet oder wenn eine Kultur von sich aus sagt, okay, wir sind eher, ich will jetzt nicht sagen verschlossen, aber wir sind jetzt anders als zum Beispiel die Brasilianer da, dann muss man das auch respektieren können.
Ja, genau.
Und in dem
Ja, und
Moment,
ich.
dass du auch sagst, du genießt das, dann das zeigt dann in dem Moment diese, ich sage es jetzt nochmal, Souveränität, dass du einfach sagst, ja, ich genieße halt diese Unterschiede. Ist auch
Ja,
vollkommen in
genau.
Ordnung, so muss es sein.
Ja, ich finde, es wäre doch langweilig, wenn alle gleich wären.
Sowieso, ja, da bin ich deiner Meinung.
Ja, und deswegen, also ich finde auch, dieser Respekt, der muss immer da sein. Also die Identität wahren, treu zu sich selbst. Also dann klappt auch der neue Anfang, und keine Angst zu haben. Ne? Also das ist dann wichtig. Ne? Also, und ja, und wenn die Angst dann da ist, dann sehen, was doch für Plus da sind. Neugierde, was bekommt man dafür? Und dann, es ist nicht, dass man irgendwie ohne Angst irgendwo hingeht. Ne? Also jede Sache, ja, auch das erste Mal Autofahren nach dem Führerschein, ne? Das ist auch mit Angst verbunden. Mache ich jetzt alles richtig oder nicht? Ne? Aber man muss da durch diese Angstbarriere.
Ja, das trägt auch was zu der Persönlichkeitsentwicklung bei,
Genau, genau.
diese Situation durchzumachen.
Ja, genau.
Ich springe noch mal auf das Thema, auf diese geschlossene Tür und dann die unbekannte Tür. Gab es irgendwann mal einen Neuanfang, den du freiwillig gemacht hast, wo du dann gesagt hast, okay, das möchte ich jetzt auf jeden Fall durchziehen und dir dann im Nachhinein gedacht hast, ist jetzt doch nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe.
Ja, das war ja dann unsere Aktion, ne, von
Mit
Hamburg
dem,
nach
ne?
Brasilien mit dem Container und so. Ne? Also, da hatten wir ja große Pläne gehabt. Also, wir wollten dann da auf der Insel uns selbstständig machen und das ging auch alles auf die Rechnung. Ne? Aber dann, als wir dann ankamen, dann war das doch anders und ja, das war so eine Art Enttäuschung. Ne? Erstmal brauchte ich 6 Monate, um mich da wieder einzugewöhnen in die Kultur, in den Fahrstil. Und es sind so kleine Sachen, auch in den Behörden, wie die dir da miteinander umgehen. Und ja, und das war dann muss man, dann sitzt man erstmal da und guckt, okay, was haben wir in unseren Händen, was haben wir hier und was machen wir daraus? Ne? Da habe ich dann auch erstmal mich selbstständig wieder gemacht. Ne? So, also, da habe ich so einen Kinderkreis, so Deutschkinderkreis für Deutschunterricht für Kinder da angeboten. Und das hat auch dann ganz gut geklappt, bis wir dann doch umgezogen sind nach Mittelbrasilien. Ja, das war diese Situation. Und natürlich gab es dann auch andere Situationen, ja, wo man richtig rechnen musste. Ne? Das war schon hart.
Glaube ich dir. In dem Moment, sage ich jetzt mal, als, wie gesagt, die Währung anders war und es halt ein bisschen anders oder viel mehr anders war, als ihr es euch vorgestellt hattet, gab es irgendeinen Moment, wo ihr das Ganze bereut habt? Bereut im Sinne von, dass ihr auch vielleicht kurz davor wart, wieder zurück nach Deutschland zu kommen?
Nee, eigentlich nicht, ne? Also das war. Ich bin ja dann so jemand, also das war so viel, was wir hier aufgegeben haben in Deutschland. Ne? Das war dann auch richtig die Tür zumachen. Und ich dachte, okay, dann ist das jetzt wahrscheinlich die Zeit, wo wir hier was lernen müssen. Oder meine Kinder auch. Ne? Und sie haben auch gelernt. Das hat was gebracht. Ich sage, jetzt habe ich, ne? Das war eine Investition. Sehe ich jetzt
So.
im Hinterher, ne?
Okay,
Hinterher,
ja.
aber damals, das war schon ein paar schlaflose Nächte, ja.
Kann ich mir durchaus vorstellen. Also
Aber
beziehe.
zurück nicht, nein,
Okay.
zurück, das war keine
Das war
Option.
okay.
Das war zu viel Aufwand gewesen, um auszuwandern, ne? Obwohl mir nachher Freunde gesagt haben, ihr wart ja viel zu jung, um für die Insel. Gesagt, für uns, das war ein Traum.
Viel zu jung für die Insel.
Ja.
Oh.
Ja.
Wenn du jetzt, sage ich jetzt mal, deinen Werkzeugkoffer mal aufschlägst, was sind deiner Meinung nach die Werkzeuge, die man für einen Neuanfang braucht?
Ja, die Werkzeuge, ja. Also, okay, man muss erst mal sehen, was man möchte, ne? Also, wenn ich jetzt neu anfangen will, dann muss ich erst mal gucken, na, so was möchte ich denn machen? Ja, man braucht die Motivation, ne? Also, die Motivation ist schon ein sehr starker, ja, starkes Werkzeug. Und ja, noch dann muss man dieses, ja, man muss ein Bedürfnis haben, also man muss wissen, dass man das braucht. Das wäre eine Sache, ja, und dann man muss die Identität wissen, wer ich bin, ne? So war, wo ich stehe. Und eine Sache, die sehr wichtig ist, ist zu wissen, was bin ich denn hier überhaupt? Was mache ich denn hier auf der Erde? Wofür bin ich denn überhaupt hier? Also welche Mission? Weil jeder Einzelne, jeder kommt mit einer, hat irgendwie einen Raum zu erfüllen, den nur er erfüllen kann oder was bewirken kann in der Welt. Und das muss man wissen. Na, so dass man da, ja, diese Mission, dass man dann auch dafür auch ausgerüstet wird. Und zu dieser Ausrüstung, für diese Mission, sind auch diese ganzen Situationen, ne? Die Vorbereitung, wo so eine Art Vorbereitung.
Training.
Training, genau, also Training. Und deswegen, wenn man jetzt so was Neues anfangen will, muss man erstmal wissen, ist das mit, stimmt das dann überein mit meiner Mission? Bringt es mich da näher? Oder weil es gibt Menschen, die leben in einem Leben, das sie eigentlich gar nicht leben wollten, weil sie das wurde ihnen so einfach aufgedrängt. Ne? So leben in einem, arbeiten einen Beruf, den sie, ja, wo die Eltern gesagt haben, vielleicht, oder die Familie oder Freundeskreis, ja, du bist da gut drin, ne? Das kannst du machen, aber im Inneren ist doch vielleicht eine Unzufriedenheit. Und wenn dann diese Unzufriedenheit so groß wird, ne, das würde ich auch sagen, das ist ein Werkzeug, unzufrieden zu sein mit der aktuellen Situation, ne, das ist dann die Motivation, um etwas zu ändern.
Und gleichzeitig auch das Bedürfnis.
Und das Bedürfnis und dann, was am wichtigsten ist, ist der Mut, ne?
Oh ja.
Also man muss dann schon Mut haben, aus diesem auszubrechen. Wenn man jetzt sich so Instagram und alles Mögliche anschaut, was da uns da vorgegeben wird, wie man ja, wie alle der anderen so glücklich sind und glücklich scheint zu sein. Na, und dann denkt man, und wenn man da nicht weiß, genau, also oh nee, das brauche ich alles nicht. Ne? Und dann in die Bedrängnis kommt, oh, das muss ich auch haben, so muss ich leben, dann bin ich auch glücklich. Dann ist da was ganz Gefährliches und dann begibt man sich auf Glatteis, ne? Also da sich danach zu richten, was die Medien uns vorgaukeln und was wir alles noch brauchen oder so. Deswegen, man muss schon ganz richtig in sich hineinschauen können.
Vollkommen richtig. Abgesehen davon, ob das jetzt ein Neuanfang aus der Not heraus oder ein freiwilliger Neuanfang ist, welche Tipps würdest du einem Menschen geben, der gerade vor so einer solchen Situation steht?
Ja, also er muss dann schon erstmal wissen, ne, wo er steht, ne, also die Art, also wie lebe ich, schauend, wie lebe ich, wo stehe ich, ne, und was habe ich schon erreicht oder was möchte ich erreichen, wo will ich hin, ja, die Mission, ne, Das ist schon wichtig. Also es gibt ja Menschen, die fragen sich ja gar nicht, was mache ich hier? Die leben einfach nur. Und ich finde das schade, weil dann entwickeln sie nicht ihr Potenzial, sie leben dann nicht ihr Potenzial aus. Ne? Ja, und was habe ich dann in meinen Händen? Und ich muss dann schauen, wenn ich weiß, wo ich hin will, dann erstmal schauen, wie ich da hinkomme. Also, wenn man jetzt zum Beispiel, so wie ein Land, ich meine, bei mir waren es jetzt gerade Neuanfänge mit Ländern. Ne? Bei anderen kann es ja andere Sachen sein. Ne? Es gibt ja Leute, die ständig den Job wechseln, ne? So, weil sie einmal besser oder eine andere Karriere haben wollen oder die Karriereleiter hochgehen wollen. Aber bei mir war das, wenn jetzt zum Beispiel ich in ein anderes Land ziehen will, dann würde ich schon sagen, erstmal sich gut informieren, ne? Nicht einfach so aus den Emotionen raus, sondern richtig auch praktisch und realistisch. Dann dann Ziele setzen, ne? So da konkrete Ziele und dann würde ich sagen auch, dass man die Kosten überschlägt. Je nachdem, wo man hin will, ne?
Genau.
Also das ist und ja, das ist eigentlich so, würde ich sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Neuanfang machen möchte im Thema Sport. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte jetzt Gymnastin werden oder Olympiagymnastin, ja. Da erst mal gucken, bin ich überhaupt fähig dafür? Ne? Kann ich das denn überhaupt? Und welche Kosten muss ich dann da einsetzen? Ne? Weil es ist nicht immer so. Man kann ja viel wollen und dann am Ende des Tages hat man dann doch ist man gar nicht dafür gebaut.
Ja, muss man auch irgendwo realistisch bleiben und die eigenen Fähigkeiten erkennen.
Ja, genau. Und dann, na, man muss sich dann immer gucken, also was möchte ich denn machen? Ne? Also, wo möchte ich denn? Und wenn ich dann da hin will, dann schaue ich mir an, informiere mich, was machen die Leute, die schon da sind, ne? Wo ich da hin will. Ne? Und dann vielleicht versuche ich da Kontakt aufzunehmen. Was ist denn eure Erfahrung? Heutzutage ist das alles kein Thema. Gibt es ja Gruppen für alles Mögliche. Da kann man sich ja gut informieren und Ratschläge holen. Ist nicht so wie früher, dass man da einfach warten musste, die Zeitung, bis die was druckt. Und deswegen, also denke ich, das ist mein Ratschlag, ne? Und die Kosten, ne? Mal sehen, was das da für Kosten sind.
Ja. Beziehst du dich rein auf das Finanzielle oder allgemein auf die Kosten?
Allgemein, ne? Also das Öko, ne? So Ökotest machen, ne? So was ist der Impact für
Auf mein
meine
Umfeld.
Familie, für meine Umfeld? Was wird das bewirken? Also das war ja bei uns auch so, ne? So, was würde das denn bewirken für die Kinder, ne, so darüber zu gehen? Und ich habe immer nur Positives gesehen. Ne? Und das sind dann die Kosten, die man schauen muss. Ne?
Ja, aber das mit dem Öko-Check kann ich an der Stelle auch nur jedem empfehlen,
Mhm.
weil da wird einmal nochmal klarer, ob das Ganze jetzt, ob man das Ganze angehen kann oder auch nicht. Und wenn es nicht dazu kommt, ist auch nicht schlimm, weil man weiß dann, weil durch diesen Öko-Check, den man dann macht, erkennt man dann auch die Nachteile bzw. auch Konsequenzen. Und wenn die überwiegen oder größer sind quasi als die Vorteile, dann hat man sich schon selber eine Antwort gegeben.
Ja, genau. Und das ist sehr wichtig, ne? Weil das ist dann, da leiden ja dann mehrere drunter auch, ne? Oder man selbst erst am ehesten.
Gibt es noch zum Abschluss eine Art Fazit oder Message, die du dem Zuhörer an der Stelle mitgeben möchtest?
Ja, also ich ermutige, natürlich bin ich ja jetzt der, ne, der totale Werbefreak für Neuanfänge, weil ich finde, für sich, wenn man unzufrieden ist mit dem Leben, das man gerade führt, dann soll man nicht weiter sich so da quälen. Ich kenne so einige Ex-Kollegen, die quälen sich dadurch bis zur Rente in einen Job, den sie gar nicht mögen und wo sie auch so nicht, gar nicht anerkannt werden. Und da sage ich doch, Mensch, das gibt doch, die Welt ist doch so groß, ne? Es gibt doch so Möglichkeiten. Und da würde ich sagen, also da ermutige ich, suche irgendwie einen Anfang, wie du da wohin ich möchte, ne? Also ich möchte das, also erstmal gucken, was man nicht mehr möchte, ne? Was einen krank macht, und dann muss man sich ändern, ne? So am besten, ich würde auch sagen, also gut wäre, wenn man sich dann irgendwie jemand da zur Seite holt, der einen dabei unterstützt. Mhm. Also zum Beispiel, wenn man jetzt kochen lernen will, dann nützt es, also ich bei mir ist es gar nicht so, dass man jetzt ein Kochbuch lese und dann einfach da koche, loskoche. Mhm. Es ist doch einfacher, wenn ich da jemand habe, der mir über die Schulter guckt, ne, und sagt, ja, okay, hier, da und da, ne? Oder irgendwie, wenn man jetzt so sagt, so ein Sportcoach, ne, dann guckt man sich im Fernsehen da an und macht da so eine Übung, und wenn der Mentor da an der Seite ist, der guckt, nee, du, das ist falsch hier. Also da würde ich auch sagen, am besten, wenn man es kann, jemand zur Seite holen, der schon sowas Ähnliches erlebt hat, mhm, um neu anzufangen. Und neu anfangen kann man in jedem Alter. Das ist schon, habe ich jetzt auch eine Studie gesehen im Fernsehen, wo Menschen, die in ihrem Rentenalter jetzt noch studieren gehen, und das finde ich toll, ne? Also die machen dann, die halten ihr Gehirn fit, und das sagt ja auch die Neurowissenschaft, dass man bis 86 noch oder 90 noch eine neue Sprache lernen kann. Mhm. Also unser Körper ist dafür ausgestattet. Mhm. Also man kann es in Angriff nehmen. Und man muss ja flexibel sein und gelassen sein, sich erstmal auf sich kennen, also selbst reflektieren, mhm, und authentisch sein, ne? So, ja, die Authentizität dabei zu behalten, nicht sich verstellen oder irgendwie anpassen, nur wo es dann wirklich bedarf, aber die wahre Identität und die Essenz immer noch zu behalten.
Sehr schön. Ja, da haben wir alle jetzt etwas zum Nachdenken bekommen, ein paar Hausaufgaben. Cornelia, vielen lieben Dank für das Teilen deiner Geschichte und für die Impulse, die du hier gegeben hast. Die sind sehr, sehr wertvoll. Und auch vielen Dank für deine Zeit. Ist nicht, ja, selbstverständlich.
War schön. Das war sehr interessant und hat mir wirklich Spaß gemacht, das hier mitzuteilen. Ja, vielen Dank, Marco.
Nicht dafür. Natürlich, vielleicht bist du ja, oder wenn du Lust hast, über ein anderes Thema zu berichten, können wir natürlich noch irgendwann mal eine andere Folge aufnehmen. Gerne. Könnte ich mir sehr gut vorstellen.
Ja, Themen haben wir genug.
Genug, würde ich auch sagen. Genau. Und an der Stelle möchte ich mich noch bei dir, lieber Zuhörer, bedanken. Danke, dass du bis hierher mit uns gegangen bist. Und genau, ich würde mich sehr freuen, oder wir würden uns sehr freuen, wenn du Feedback auf unseren Social Media Kanälen da lässt. Und genau, an der Stelle würde ich sagen, Cornelia, vielen lieben Dank nochmal.
Und ja, danke auch.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Das war eine Let's Walk and Talk Podcast-Folge. Falls dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über dein Feedback freuen auf meinen verschiedenen Social-Media-Kanälen. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und bis bald.